Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hola y bienvenidos beim 62. Onda Info. Heute mit folgenden Beiträgen. Während die deutsche Gewerkschaft im Osten bei der Forderung nach der 35-Stunden-Woche eingeknickt ist, zeigt tief im Westen, nicht in Bochum, sondern in Puebla, die Gewerkschaft der mexikanischen VW-Arbeiter auch nicht mehr Kampfeswille bei der Verteidigung ihrer Arbeitsplätze. Ein Modell à la Wolfsburg ist ihre Maximalforderung. Der Konzern möchte aber mehr. Die Welle der Landbesetzungen landloser Bauern hat jetzt auch Bolivien erreicht. Und dann ausgerechnet noch das Land der First Lady. Straßenkinder und Mitglieder von Jugendbanden führen in Honduras ein gefährliches Leben. Im Schnitt 2 Jugendliche werden pro Tag in dem mittelamerikanischen Land Opfer von Todesschwadronen und Vollzugsbeamten. Doch nun zuerst zum Nachrichtenüberblick.
Paraguay. Durch eine schwere Pestizidverseuchung mitten im Zentrum der Hauptstadt Asunción haben etwa 400 Menschen, vor allem in den Armenvierteln, zum Teil schwere Vergiftungen erlitten. Aus bislang unbekannten Gründen war am frühen Morgen des 7. Juli in einem Baumwoll- und Tabakdepot des Landwirtschaftsministeriums ein heftiger Brand ausgebrochen. Die zuständigen staatlichen Stellen stehen nun wegen der grob fahrlässigen Gefährdung der Bevölkerung, wegen ihrer Nachlässigkeit im Umgang mit Gefahrstoffen und ihres viel zu zögerlichen Eingreifens im Kreuzfeuer der Kritik. Erst nachdem Nachbarn und Feuerwehr bereits mehr als 10 Stunden dem Rauch ausgesetzt waren, warnten die Behörden, dass auch 10.000 Liter hochgiftiger Herbizide und Insektizide verbrannten. Unter den Verletzten sind vor allem Kinder und Jugendliche, die als Schaulustige dabei standen, ohne dass sie irgendjemand auf das Risiko hinwies.
Argentinien. Die argentinische Regierung hat eine schrittweise Erhöhung der Mindestrenten und Pensionen um 10% sowie eine Anhebung des Mindestlohnes um 50% beschlossen. Es ist die erste Anhebung des Mindestlohnes seit fast 10 Jahren. Die zwischen Präsident Kirchner, Arbeitsminister Tomada und Wirtschaftsminister Lavagna vereinbarte Maßnahme ist im Vorfeld weder mit den Unternehmerverbänden noch mit den Gewerkschaften abgesprochen worden. Kirchner selbst erklärte, seine Minister beauftragt zu haben, für Gehaltsempfänger und Pensionäre eine Lösung zu finden, die wenigstens als Geste verstanden werden könne. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien Wirtschaftsdaten gewesen, die einen Rückgang des Konsums und ein Nullwachstum der Wirtschaft voraussagten, sowie die Lage der Pensionäre und Gehaltsempfänger, die die Dringlichkeit der getroffenen Maßnahmen belegten. Von der Anhebung der Mindestlöhne werden etwa 130.000 Arbeiter und Angestellte profitieren, etwa 4% der Beschäftigten im privaten Sektor.
Uruguay. Das uruguayische Landwirtschaftsministerium hat die Zulassung für die Einfuhr von genetisch verändertem Mais erteilt. Das vom US-Agrarkonzern Monsanto hergestellte Produkt beinhaltet die genetische Sequenz von normalerweise im Boden lebenden Bakterien und macht den Mais resistent gegen Schmetterlingslarven. Nichtregierungsorganisationen, Umweltschützer, Ökologen und Bauerngewerkschaften haben gegen die Einfuhr des Genmaises scharf protestiert.
Kolumbien. Amnesty International und andere humanitäre Organisationen haben den Plan Kolumbia der Regierung für in allen Belangen gescheitert erklärt. In einem am 10. Juli veröffentlichten Bulletin anlässlich des 3. Jahrestages der Ausrufung des Planes belegen die Organisationen eine Verschlimmerung der Verhältnisse in Kolumbien. Die Zahl der Binnenflüchtlinge sei in den vergangenen 3 Jahren von 317.000 auf 412.000 gestiegen. Die Zahl ermordeter oder verschwundener Menschen von 14 auf 20 pro Tag. Selbst der Drogenanbau in den Andenländern ist in weniger als 3 Jahren um mehr als 10% gestiegen, obwohl dessen Bekämpfung das offizielle Hauptziel des Planes ist. Kolumbien erhält nach Israel und Ägypten die größten finanziellen Zuwendungen aus den USA. Für den Plan Kolumbia zahlten die USA in den vergangenen 3 Jahren mehr als 2 Milliarden Dollar, viel davon als direkte Militärhilfe. Seit Jahren wird der Regierung Uribe vorgeworfen, mit diesen Geldern auch rechtsextreme Paramilitärs zu unterstützen.
Vor knapp einem Monat erhielt das bettelarme Land Honduras eine kräftige Finanzspritze aus Spanien. Mit einem Viertel der versprochenen 83 Millionen Euro soll die Delinquenz in dem mittelamerikanischen Land bekämpft werden. Für den konservativen Präsidenten Honduras, Ricardo Maduro, gibt es im Moment kein wichtigeres Thema als die nationale Sicherheit. Angelehnt an Gewaltbekämpfungsprogramme in Nordamerika und Europa, verkündete er schon zu Amtsantritt Cero Tolerancia, Null Toleranz gegenüber Gewalttätern und kriminellen Organisationen. Immer häufiger geraten dabei Jugendbanden, sogenannte Maras, sprichwörtlich in die Schusslinie der Staatsschützer und Vollzugsbeamten. Manuel Capellin, Vizedirektor der honduranischen Menschenrechtsorganisation Casa Alianza, bestätigt dies.
1817 Jóvenes
1817 Jugendliche sind in den letzten 5 Jahren getötet bzw. hingerichtet worden. Von diesen 2 Toten pro Tag ist einer unter 18 Jahre alt, das heißt rechtlich gesehen noch ein Kind.
Selbsternannte soziale Säuberungskomitees ziehen als schwer bewaffnete Killertrupps in Autos mit getönten Scheiben nachts durch die Straßen der großen Städte und richten nach Gutdünken Jugendliche hin. Die meisten dieser Todesschwadrone werden wohl von Geschäftsleuten bezahlt. Aber wie Amnesty International vor einem halben Jahr bekannt gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass unter den Tätern auch Polizisten sind. Über all diese Ereignisse der letzten Jahre existieren eine Vielzahl von Untersuchungsberichten, angefertigt von nationalen Institutionen wie auch internationalen Delegationen der Sonderbeauftragten der UNO. Bislang ohne großen Erfolg. Die Behörden erklären, dass sie nicht genügend Personal hätten, um die Gewalttaten aufzuklären. Doch nun ergreift Präsident Ricardo Maduro die Initiative. Und zwar mit einem Gesetz, das die Mitgliedschaft in einer Jugendbande unter Strafe stellt.
Mit der Verabschiedung unseres Gesetzes werden sich die Maras dazu gezwungen sehen, ihre Aktivitäten einzustellen und sich aufzulösen. Wenn sie aber gegen das Gesetz verstoßen und weiter agieren, werden die Ordnungskräfte die nötigen Schritte in die Wege leiten, um ihre Mitglieder zu verhaften.
Und wenn sie dann einmal verhaftet worden sind, ergeht es ihnen wohl möglich, wie den 61 Mareos, die im April bei einer vermeintlichen Häftlingsrevolte in der Strafanstalt El Porvenir getötet wurden. Für Berta Olivar de Nativi, Vorsitzende des Komitees der Familienmitglieder von verschwundenen COFADE, zielt die neue Gesetzgebung in die falsche Richtung. Die COFADE sei der Ansicht, dass der Staat nicht zu extremen Maßnahmen greifen müsse, um sein trauriges Image in Bezug auf Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung aufzupolieren. Nicht die Jugendlichen seien schuld an den Exekutionen, den Toten und der allgemeinen Unsicherheit. Da sind die jüngst konsultierten Mitglieder des US-amerikanischen Institute of Manhattan anderer Meinung. Das Ergreifen von Maßnahmen gegen Jugendbanden stand ganz oben auf ihrer Empfehlungsliste für die honduranische Regierung. 5000 Kinder leben in dem kleinen mittelamerikanischen Land auf der Straße und jeden Tag wird es eins mehr. Die Mehrheit der honduranischen Bevölkerung steht den Kindermorden passiv gegenüber. Und immer wieder gibt es Stimmen, die in den Hinrichtungen eine Lösung des Problems der zunehmenden Gewalt sehen. Deswegen sind keine großen Proteste gegen die neuen Maßnahmen des Staates zu erwarten. Für Präsident Maduro ist das Gesetz schon so gut wie verabschiedet.
Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass ein Nichtverbot der Jugendbanden einer Bedrohung des Rechtsstaats gleichzusetzen wäre. Der Moment ist gekommen, wo wir die Maras zerschlagen müssen, um die Rechte unseres Volkes zu verteidigen.
Und wer verteidigt die Rechte der Jugendlichen?
Am Sonntag, dem 13. Juli, haben die Regierung Boliviens und die Bewegung der landlosen Bauern, MSTB, ein Abkommen unterzeichnet, um die Landfrage zu klären. Das Abkommen beinhaltet 4 Hauptthemen, darunter die Entwicklung der Landwirtschaft, die Vermessung und Datenerhebung, die Klärung der Eigentumsfrage und die landwirtschaftliche Bestimmung einiger besetzter Farmen. Die MSTB wurde vor einigen Jahren von den landlosen Bauern gegründet, um das alte Problem des brachliegenden Großgrundbesitzes auf der einen Seite und die immer größer werdende Zahl von landlosen Bauern auf der anderen Seite zu lösen. Um ihre Ziele zu erreichen, führt die MSTB Landbesetzungen durch. Ende Juni zum Beispiel besetzten 300 Landarbeiter Coliana, die 1800 Hektar große Farm einer Verwandten des bolivianischen Präsidenten Sánchez de Lozada. Die Regierung schickte sofort Sicherheitskräfte in das 70 Kilometer von der Hauptstadt La Paz entfernte Gebiet, kündigte aber zur gleichen Zeit an, den Konflikt friedlich lösen zu wollen. Die MSTB beschuldigte die Regierung, das Abkommen von 2002 nicht erfüllt zu haben, indem sie sich verpflichtet, armen Familien Land zur Verfügung zu stellen. Die Situation in Koljana ist eine Konsequenz der politischen Seilschaften und der verheerenden Armut, unter der die Bauern des Hochlandes im Hinterland der Hauptstadt La Paz leben. Die Vertreter der landlosen Bauern kündigten an, dass sie für ihre Rechte weiterkämpfen werden, selbst wenn sie dafür ihr Leben opfern müssten. Trotz der friedlichen Absichten, welche die Regierung angekündigt hatte, hat die Polizei versucht, die Landbesetzung mit Gewalt zu räumen. Der wichtigste Vertreter der MSTB, Gabriel Pinto, äußert sich zu den Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu ihren Vorhaben.
Freunde aus ganz Lateinamerika, wir möchten bekunden, dass wir hier in Bolivien von der Polizei angegriffen worden sind, welche unseren Frauen Fußtritte verpassten, unsere Zelten und unsere Fahnen zertrampelten, die Fahnen Boliviens. Wir werden die Besetzung fortführen. Wir werden uns im Schutze des Gesetzes bis zur letzten Konsequenz wehren.
Um die Landfrage zu klären und die Probleme der Landwirtschaft zu lösen, hat die Regierung ein Programm zur Bemessung und Klärung von juristischen und agrarwirtschaftlichen Fragen erlassen. Dieses Programm wird von den Besetzern akzeptiert, ist aber kein Grund, ihre schon heute stattfindende Agrarreform der Tatsachen aufzugeben.
Wir akzeptieren die Erhebungen, aber wir werden nicht den Ort räumen. Wir werden nicht in die Farm eindringen, aber wir bleiben auf dem brachliegenden Land.
Das Abkommen kann als Waffenstillstand gesehen werden, das eine scheinbar unendliche Kette von Besetzungen und gewaltigen Räumungen unterbricht. Solange aber keine tiefgreifende Agrarreform stattfindet, wird diese womöglich einfach weiter von der MSTB in der Tat vollzogen.
Anfang Juli rollte im VW-Werk im mexikanischen Puebla der letzte Käfer vom Band. Nach 70 Jahren, davon die letzten 7 Jahre nur noch in Mexiko, und über 21 Millionen produzierten Fahrzeugen stirbt damit ein Fahrzeugmodell aus, das wie kein anderes das Straßenbild Mexikos prägt. Im VW-Werk in Puebla wurden zuletzt täglich noch 53 Wagen dieses Typs hergestellt. Inzwischen werden hier hauptsächlich der Jetta und New Beetle produziert. Doch für deren Absatz sieht es derzeit nicht so rosig aus. Statt wie geplant jährlich 340.000 Fahrzeugen, sollen in diesem Jahr nur noch 280.000 produziert werden. Die Geschäftsleitung rechnet dies 1:1 auf die Beschäftigtenzahl um. 2.000 Arbeiter, ein Fünftel der Gesamtbelegschaft, sollen entlassen werden. Dagegen protestiert die Gewerkschaft der VW-Arbeiter, die sich den Entlassungen notfalls auch mit Streiks entgegenstellen will. Zurzeit wird jedoch noch verhandelt. Die Gewerkschaft brachte Arbeitszeitmodelle zur Kompensation ins Spiel und ist inzwischen sogar zu einem Verzicht auf Lohnerhöhungen bereit. José Luis Rodríguez, Gewerkschaftsvorsitzender der VW-Arbeiter von Puebla, erklärt, dass die Gewerkschaft bereit ist, die Arbeitszeit um einen Tag zu kürzen, um den Produktionsrückgang zu kompensieren.
El sindicato lo ha planteado, es un planteamiento del sindicato.
Die Gewerkschaft hat diesen Plan entwickelt als mögliche Alternative, um mit dem Produktionsrückgang umzugehen, den der Konzern mit 24% festgesetzt hat. Der Produktionsplan betrug jährlich 346.000 Fahrzeuge. Im Moment sind wir bei 280.000. Das entspricht 2022 Arbeitsplätzen. Das ist das Äquivalent des Produktionsrückgangs um 20%. Die Gewerkschaft hat den etwas simplen Ansatz, die Ausfälle durch eine Reduktion der Wochenarbeitszeit um 20% auszugleichen, was bedeuten würde, freitags nicht zu arbeiten. Es muss dann noch das Gehaltsthema verhandelt werden. Diese Verhandlungen stehen aber jetzt noch nicht an.
Die Unternehmensleitung in Puebla zeigt in dieser Frage ein wenig Verhandlungsbereitschaft. allerdings bei vollem Lohnverzicht. Das hieße 20% weniger Einkommen. Dagegen fordert die Gewerkschaft in der für August anstehenden Tarifrunde 13,6% Lohnerhöhung. Doch steht für den Gewerkschafter José Luis Rodríguez der Erhalt der Arbeitsplätze im Vordergrund. Über die Löhne müsse anschließend verhandelt werden.
Este escenario lo hemos vivido todos los años. Es una especie de costumbre que cuando se acercan las revisiones.
Dieses Szenario erleben wir jedes Jahr, das ist so üblich. Wenn sich die Tarifverhandlungen nähern, präsentieren sie uns den kritischen Zustand des Unternehmens. In den letzten Jahren konnten wir dieses Szenario umkehren. Wir glauben, dass dieses Szenario der Rückgang der Produktion auf jeden Fall Auswirkungen auf unsere Gehälter haben wird. Das kann nicht ohne Einfluss bleiben. Aber wir denken, es muss zuerst das Problem der gesunkenen Produktion gelöst werden, sodass niemand entlassen wird. Danach kann man in die Tarifverhandlungen gehen, obwohl wir jetzt schon sehen, dass wir da einen schwierigen Stand haben. Das Unternehmen wird das Argument der schlechten Marktsituation vorbringen, das Argument der gesunkenen Produktion, um zu versuchen, die Lohnanhebung so gering wie möglich zu halten.
Situación del mercado, de la baja de producción, para tratar de que el porcentaje sea el menor posible.
Nicht wenige Experten vermuten hinter dem jetzigen Versuch, 2000 Beschäftigte auf die Straße zu setzen, einen Trick der VW-Chefs. Ab 2005 soll nämlich das neue Modell des Jetta A5 in einer neu gebauten hochmodernen Fabrik in Puebla für den europäischen Markt hergestellt werden. Dann müssen wieder Arbeitskräfte eingestellt werden. Anzunehmen ist, dass man dabei auf die langjährig erfahrenen Arbeiter zurückgreifen wird, die man keine 2 Jahre vorher entlassen hatte. Allerdings mit weitaus schlechteren Verträgen.
Sí, mira, el mejor escenario que pudiera vivir la empresa sería el del despido de personal. Porque
das beste Szenario, das sich VW denken kann, ist es, Personal loszuwerden, um die Anzahl der Beschäftigten zu verringern. In der wirtschaftlichen Lage, in der sich die Region befindet, werden diese Leute die ersten Kandidaten sein, denen im Jahre 2005 neue Arbeitsverträge angeboten werden. Sie würden dann zu den neuen Bedingungen eingestellt werden, die im letzten Jahr ausgehandelt wurden, mit der Vorgabe, dass sie nur für Neuanstellungen gelten und um neue Aufträge reinzuholen. Schlussendlich haben wir damals unterschrieben, weil wir dann den Zuschlag für die VW-Bora-Produktion bekamen. Aber so können die neuen Verträge auf die jetzigen Angestellten angewendet werden. Und sie haben dann ausgebildete Leute, sie sparen also die Ausbildung, sie stellen den reibungslosen Produktionsbeginn sicher, die Qualität im Produktionsprozess und vor allem erreichen sie eine große Effizienz in Bezug auf die Arbeitskosten. Also glaube ich, dass dieses das Szenario ist, was sich VW wünscht. Sie wissen, dass es schwierige Verhandlungen werden. Sie wissen aber auch, dass sie keinem Modell des Lohnverzichts, der Arbeitszeitverkürzung oder einer anderen Verhandlungslösung zustimmen werden, die die Entlassungen verhindern sollen. Also glaube ich, das ist das Ziel der Geschäftsführung, Entlassungen der Arbeiter jetzt, um sie im Jahre 2005 wieder einzustellen, denn die Projekte sind nach wie vor für den Standort Puebla zugesagt.
Un esquema negociado para evitar la salida. Entonces, me parece que el objetivo está en esto, salida de trabajadores para recontratarlos en el 2005, porque estos proyectos siguen asegurados para la planta Puebla.
Der derzeitige Rückgang der Produktion in Puebla betrifft jedoch nicht nur die Beschäftigten im Volkswagenwerk. Die ganze Region hängt stark von VW ab. Laut Gewerkschaften und Wirtschaftsexperten sind derzeit weitere 6.000 bis 8.000 Arbeitsplätze in der Region gefährdet.
Bueno, sería una crisis social la que se viviría.
Das würde eine soziale Krise hervorrufen, die die Stadt beträfe, den Staat Puebla und einige Zonen darüber hinaus, wie den Staat Tlaxcala, der ebenfalls eine große Zahl von Arbeitsplätzen in der Produktionskette stellt. Einige Unternehmensvertreter haben von 6.000 Arbeitsplätzen gesprochen. Vielleicht werden es nicht ganz so viele sein, aber wenn man von allen gewerkschaftlich organisierten und unorganisierten VW-Arbeitern und allen Zulieferern ausgeht, kann man von ca. 7.000 bis 8.000 weggefallenen Arbeitsplätzen sprechen, was bedeutet, dass 8.000 Familien die wirtschaftliche Grundlage entzogen wird.
Nicht zuletzt aus diesem Grund schaltet sich die öffentliche Hand jetzt in die Verhandlungen ein. Die neoliberale PAN wartet mit abenteuerlichen Plänen auf, VW solle den entlassenen Arbeitern Kredite geben, damit diese Kleinunternehmen gründen sollen, oder man könne sie beim Bau von unterirdischen Parkhäusern oder einer Metro für Puebla einsetzen. Projekte, zu denen es bis heute allerdings noch gar keine Planungen gibt. Offene Unterstützung fand die Gewerkschaft jetzt bei der PRI-Regierung von Puebla. Regierungssekretär Carlos Arredondo Contreras forderte den VW-Konzern auf, dass dieser ebenso wie die Beschäftigten die Kosten der Krise tragen müsste. Auch die mexikanische Bundesregierung drängt auf eine einvernehmliche, gleichberechtigte Lösung, was das auch immer heißen mag. Ähnlich handsam zeigt sich die Gewerkschaft, die inzwischen eine Nullrunde angeboten hat, wenn im Gegenzug die Kündigungen zurückgenommen werden. VW lehnte ab. Doch ob sich bei dem verbissenen Willen der Gewerkschaft, einen Arbeitskampf zu vermeiden, Forderungen für die Beschäftigten durchsetzen lassen, bleibt zweifelhaft. Gewerkschaftsführer Rodriguez gibt die Linie vor.
La mejor resolución sería en esta negociación, encontrar un esquema.
Die beste Lösung für uns in den jetzigen Verhandlungen wäre ein Schema, nach dem die Kosten geteilt würden. Ein Teil von den Arbeitern und ein Teil von der Firma und darüber hinaus Hilfe von der mexikanischen Regierung und von der Regierung des Staates Puebla. Das ließe eine Verhandlungslösung möglich erscheinen. Diesem Modell wurde ja schon woanders zugestimmt. Es würde uns dann erlauben, nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft flexibel auf die Anforderungen des Automarktes zu reagieren. Das erscheint uns als die beste Lösung. Die anderen Lösungen sind Szenarien der Konfrontation zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, der nur durch einen Eingriff des Staates zugunsten der einen oder der anderen Seite entschieden werden wird. Das ist das Szenario, das wir vermeiden möchten. Auch wenn wir gegen die Verringerung der Produktion sind, müssen wir uns mit ihr befassen und deswegen suchen wir diese Verhandlungslösung.
A pesar de que no estamos de acuerdo con la baja de producción, la tenemos que enfrentar y por eso buscamos esta alternativa negociada.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.